beten, hineinbeten in Gottes Willen. Das ist ja die dritte Bitte des Vaterunsers. Matthäus 6, Vers 10, dein Wille geschehe. Wer betet denn das? Wo kommt es an ganz wichtiger Stelle in der Bibel? Im Garten Gethsemane, das ist die Bitte Jesu in seiner schwersten Stunde. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Das ist eine ganz wichtige Bitte im Vater. Unser Beten heißt ja nicht, dass wir praktisch Gott unseren Willen aufzwingen. Sondern Beten heißt, dass ich hineinfinde in den Willen Gottes. Jesus sagt es immer wieder, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Das steht dahinter, mein Name, der Jesus-Name, ist ja das Programm Gottes. Jesus heißt auf Deutsch was? Was heißt Jesus? Nein. Gott hilf. Ja. Ist jemand da, wo Gott hilf heißt? Wo? Soll mal strecken, der Gott hilf. Einer da. Also der wird in Israel, heißt der Jesus. Hebräisch, Jesua, auf Deutsch, Gott hilf. Das ist das Programm Gottes. Wir dürfen deshalb mit allem kommen und alles bitten, weil es sein Programm ist. Er will helfen. Jesus sagte mal ein interessantes Wort in diesem Zusammenhang. Er sagt, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr bittet. Ja. Na, ist ja das Beten überflüssig. Wenn er sowieso weiß, was soll ich da noch bitten? Warum soll man bitten und beten, zu Gott kommen, wenn der himmlische Vater weiß, was wir brauchen, ehe denn wir bitten? Was denkt er? Warum soll man trotzdem beten? Das ist unser Recht zu beten. Jawohl, noch etwas? Er will gebeten sein. Ja, warum ist Gott ehrekäsig? Er könnte es doch so geben. Warum will er gebeten sein? Warum? Es ist ganz arg wichtig, wenn zwei nicht miteinander reden. Na, ist es in der Regel in der Ehe Anzeichen dafür, dass mit der Liebe nicht mehr so weit her ist. Vor einiger Zeit mal in der Zeitung gelesen, ein Ehepaar in England hat sich scheiden lassen nach 21-jähriger Ehe. Davon haben sie 18 Jahre lang kein Wort mehr miteinander gesprochen. Bloß sich Zettel nachgelegt. Das ist auch mühsam, gell? Wenn du alles aufschreiben musst. Das Reden, das Beten zeigt unsere Verbindung zu ihm. Ist es der Ausdruck unseres Vertrauens, unserer Liebe? Aber noch ein ganz anderer Grund, der wichtigste wahrscheinlich. Als Kinder dürfen wir den Vater erbitten. Das wurde gesagt, wir haben das Recht und die Pflicht als Kinder, ja? Bitte? Damit wir wissen, woher es kommt, jawohl. Na, ich nehme nochmal das ganz einfache Beispiel. Ich stand doch nicht morgens auf. Und dann jage ich meine Kinder durch die Wohnung, das Pfarrhaus ist groß, bis ich sie in irgendeiner Ecke verwische und dann stopfe ich in das Frühstück rein. Sondern es geht doch andersrum. Wir stehen auf als Eltern und dann wird alles hingerichtet und dann kommen die Kinder und sagen, ich habe Hunger und dann kriegen sie was. Gott zwingt seine Gaben niemand auf. Das tut er nicht. Er lässt zwar, so sagt Jesus, seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Er erhält diese Welt, aber er zwingt seine Gaben, er zwingt seinen Segen niemand auf. An unserem Bitten erkennt der Herr, dass wir wollen. Da erkennt er, dass wir wollen. Das ist der wichtigste Grund, weil Gott uns ganze Freiheit lässt. Er zwingt nichts auf. Und wo wir nicht bitten, da wollen wir nichts. Ist doch klar? Ich habe das jetzt wieder ganz neu in Indien gelernt. Das Gefährlichste in Indien ist Autofahren. Ist unheimlich gefährlich, was da alles unterwegs ist. Angefangen von den Kühen über eine Unmasse Leute, Lastwagen, die fahren wie Gesenkte. Ist also wirklich, da ist man auf dieser Reise, ich sage das sehr bewusst, ist man eigentlich immer geborgen, aber wenn man ins Auto sitzt, begibt man sich in Lebensgefahr. Und wir sind einige Male hart am Unfall vorbeigeschrammt. Jedes Mal, wenn wir ins Auto sitzen, wird gebetet. Das tue ich, habe ich in Deutschland auch immer gemacht, aber im Laufe der Zeit ist das wieder eingeschlafen. Man denkt, fährst halt geschwind nach Weilheim noch. Was kann da alles passieren? Dass ich bewusst komme und sage, Herr Jesus, ich fahre jetzt mit dem Auto, ich bitte dich um dein Geleit und deinen Schutz. Wo ich bitte und bete, bin ich bereit zu nehmen. Das ist was ganz arg Wichtiges. Gott zwingt seinen Segen niemand auf. Jetzt geht es um die Frage Gottes Willen. Gottes Wille ist zunächst, das ist unsere erste Überschrift, Gottes Heilswille. Gott will Heil, Rettung. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel geschieht der Wille Gottes. Auf Erden wird dieser Wille Gottes oft durchkreuzt, weil Menschen was ganz anderes tun, weil der Böse was ganz anderes tut. Der letzte Zweck, die Abzweckung des Willens Gottes, ist die Verherrlichung Gottes. Dorthin führt alles Heil. Wenn man mal das in der Offenbarung durchschaut, das sind eigentlich lauter Lob- und Preislieder. Gott wird angebetet. Alles zielt in dieser Zeit auf die Anbetung Gottes auf die Ewigkeit. Dort ist Gottes Wille zur Vollendung gekommen. Gottes Wille, das zeigt sich an dem, wie er diese Erde erhält, dass das Heilswille ist. Er lässt die Welt nicht. Er lässt sie nicht, auch nicht nach der Abkehr des Menschen, sondern er bleibt der Erhalter und Gestalter dieser Welt. Er lässt die Erde nicht fahren oder vernichtet sie. Er will Heil. Wille. Hebräisch und Griechisch ist es nicht nur ein Entschluss, sondern Wille ist ein Tunwort. Da wird etwas getan. Sollen wir was durchsagen? Das hebräische Wort für Wille, genau auf Deutsch übersetzt, heißt wörtlich aus Liebe handeln. Aus Liebe handeln. Wenn das also heißt, dein Wille geschehe, dann bitten wir darum, handle du auf dieser Erde in deiner Liebe. Handle du. Wir kennen auch die Bibelworte im Neuen Testament, die diesen Willen Gottes ausdrücken. Jetzt können wir mal probieren, was will Gott? Gott will jetzt das, und jetzt kommt das Grundwort, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Das ist übrigens das große Wunder, dass er diesen Willen nicht mit Zwang durchsetzt. Aber er will das. Und es wird auch einmal so geschehen, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Wille Gottes wird dann vollendet sein, Paulus sagt in Philipper 2, dann werden sich alle Knie beugen müssen. und alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr sei, wieder Verherrlichung zur Ehre Gottes des Vaters. Dort wird dieser Wille dann so vollzogen, dass wir, der Mensch keine Freiheit mehr hat, sondern da kann er gar nicht mehr anders, als dieses anzuerkennen. Aber jetzt in dieser Zeit ist der Wille Gottes Heilswille für uns. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Wiedergeboren nach dem Willen Gottes. Gott will Heil. Das ist ein theoretischer Satz zunächst. Dieser Satz ist durchzubuchstabieren im persönlichen Leben. Gell, und da ist es oft schon schwierig. Wenn dann Strecken und Wege kommen, wo wir absolut nicht Heil drin sehen. Ich habe kürzlich zu meinem Bruder gesagt, der immer persönlich sehr, sehr schweren Weg steht, dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich freue mich ganz arg auf die Begegnung mit Jesus in der Ewigkeit, wenn er es erklären wird. Ihr versteht es jetzt nicht, ihr werdet es aber hernach erfahren. Das ist irgendwie ein Grunddatum. Denen, die Gott lieben, die zu ihm gehören, müssen alle Dinge zum Besten dienen, auch wenn es für uns völlig unverständlich ist. Und das dann zu erkennen in Gottes Ewigkeit, was er mit diesem Tun an Gutem, an Heil in unserem Leben wirken wollte. Das wird eine spannende Sache. Also, da wird es im Himmel nicht langweilig, wenn einem Jesus das alles erklärt. Guck, deswegen, das waren die nötigen Schritte. Da habe ich dieses Ziel für dich im Auge gehabt. Gerade das war nötig, damit du eingründest, damit du wächst. Und was er uns dann zeigen wird. Gottes Wille ist immer Heilswille. Es muss mir zum Besten dienen. Das ist eigentlich eine tiefste Geborgenheit. Wenn wir bloß dieses eine Wort immer wieder fassen können. Es muss mir zum Heil dienen. Gottes Wille ist Heilswille. Wenn ich bete, dein Wille geschehe. Das ist keine einfache Bitte. Dann bitte ich auch darum, dass er mit mir in diese schweren Wege hineingeht, in diese schweren Wege. Und das ist nicht einfach. Der christliche Glaube, das Vertrauen zu Jesus, ist nicht oberflächlich. Sondern das schließt dieses Vertrauen ein, dass ich auch in Strecken, die mir nicht schmecken, wenn die Tage kommen, von denen ich sage, ich will sie nicht führen, wohin du nicht willst, dass ich mich ihm überlasse. Gottes Heilswille. Jetzt der zweite Punkt unserer Überschrift, unser Eigenwille. Wir haben ja schon mal im anderen Zusammenhang gehört, ich möchte es jetzt nochmal deutlich machen, Gottes Heilswille, der geht so weit, dass er über jedem einzelnen Menschen jeden Tag seines Lebens vorbedacht hat. Der David betet in Psalm 139, deine Augen sahen mich, ehe ich noch bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselbe noch keiner da war. Gott hat über jeden von uns persönlich jeden einzelnen Lebenstag vorbedacht. Jetzt erschrecken viele und sagen, ja, das ist schlimm. Wenn das alles schon so vorbedacht ist, sie nehmen das im Sinn, da kannst du noch gar nichts mehr machen. So ist es gerade nicht. Nimm noch mal das Beispiel. Der Michael geht auf Jungschar-Freizeit. Eine Frau fürsorglich packt ihm die Tasche und sagt, guck, 3 Tage bist du fort. Da lege ich dir 5 Unterhosen rein. Da sind 5 Paar Socken. Ich habe auch noch ein paar Ersatzhemden dabei. Das ist alles da drin, zieh dich um und wenn du nass wirst, dann ziehst du das an. Der guckt sich die Taschen, da ist noch das Waschzeug und alles erstrahlend, sagt danke, packt die Taschen und geht. Nach 3 Tagen kommt er wieder, erstarrt vor Schmutz. Wir sind sehr schön in Badwand stecken. Meine Frau macht die Tasche auf, sieht perfekt aus, wie er sie mitgenommen hat. Nicht einmal berührt. Sie hat jeden einzelnen Tag vorbedacht und hat ihm gesagt, was er da machen soll, aber der hat es nicht gemacht. So ist es. Gott hat jeden einzelnen Tag meines Lebens vorbedacht. Und will jeden Tag, ich sag's mal so, zu einem Erlebnis, zu einer Fülle für mich machen. So ist vorbedacht. Und wir tun so oft unser eigenes. Darum ist diese Bitte so arg wichtig. Dein Wille geschehe. Dass ich damit ausdrücke, Herr, ich möchte hineinfinden und hineinwachsen in das, was du für mich bereitet hast. Gott will nicht, dass deine Tage lätschig sind. Dass du oben sagst, es war ein echt langweiliger, blöder Tag. Gott hat jeden Tag vorbedacht zur Fülle. Wie findet man dort hinein? Indem diese Bitte zu meiner täglichen Bitte wird. Wenn ich morgens aufstehe, ich sag's mal ganz praktisch, da liegen ja sicher für die meisten von uns schon manche Termine und Dinge über diesen Tag fest. Dass ich dann die Hände falte und sage, Herr, es ist jetzt schon einiges von diesem Tag verplant, was ich machen muss, was mein Beruf ist, was auf mich zukommt. Ich möchte dir jetzt heute Morgen sagen, ich möchte an diesem Tag hineinfinden in das, was du für mich vorbereitet hast. Und ich bitte dich darum, dass du mir jetzt ein ganz feines Gespür gibst, immer wieder durch deinen Geist, wo ich von deinem Vorbereiteten in meines gehe. Das hat für mich zum Beispiel ganz praktische Konsequenzen. Wenn ich so gebeten habe, dann weiß ich der Tag über, ich möchte jetzt für Gott offen sein. Und das heißt, wenn es an der Haustür klingelt und steht jemand draußen, dann denke ich nicht, jetzt hätte ich auch gern mal Ruhe oder so, sondern ich weiß, jetzt kommt jemand, den er vorbereitet schickt. Das ist eine der Regeln, wie Gott unsere Tage füllt. Menschen kommen immer vor Sachen. Menschen kommen immer vor Sachen. Dass wir das ganz ernst nehmen. Hineinfinden in den Willen Gottes. Gott will uns gebrauchen für sich. Und macht dadurch unser Leben ja ungeheuer spannend durch die vielfältigen Begegnungen, die wir haben. Ich darf ganz aufmerksam sein. Den Menschen, denen ich dann begegne, die stellt mir jetzt Gott vor. Und ich darf an ihnen und mit ihnen ein Stück Wegs hinter ihm hergehen. Dein Wille geschehe, Herr, ich möchte heute ganz offen sein für das, was du mir vorbereitet hast. Wenn du mal als Gerlinger wartest noch, früh morgens, war in der Synode damals, glaube um 8 oder 8:30 hat die angefangen, dann habe ich mich gerichtet und bin so um 7:30 startbereit in der Wohnung stand, dann schellt das Telefon. Ruft eine Frau an und sagt, Herr Pfarrer, ich hätte gerne mal mit Ihnen gesprochen. Morgens um 7:30. Dann habe ich das so genommen, wie gesagt, da könnten wir mal einen Termin ausmachen, habe meinen Kalender geholt und gesagt, aber jetzt muss ich dringlich weg. Das Auto gesessen, zum Ort ausgefahren, war noch nicht am Ortsschild. Na, hat mir's richtig durchzuckt, aber denkt, was ist das jetzt? Menschen kommen immer vor Sachen. Jetzt haust du ab auf eine Sitzung und da ruft die Frau morgens um 7:30 an und sagt, die hätte gerne mal irgendwann mit ihnen geschwätzt. Das ist doch ein Notfall. Doch klar, die hat es zwar so ausgedrückt, aber bis ein Normalbürger zum Telefon greift und der Pfarrer anruft, das braucht schon viel. Gell, das braucht schon viel. Und das auch noch morgens um 7:30. Der Geist Gottes hat mich richtig gestoppt. Und dann bin ich umgedreht und standepede zu der Frau gefahren. Und das war ein ganz wichtiges, hilfreiches Gespräch. Ich bin nachher singend nach Stuttgart gefahren. Ich bin zwar 1,5 Stunden spät gekommen, aber das ist ja egal dort. Viel versäumt habe ich nicht. Lore, du schaffst natürlich viel besser als ich. Mir war das immer eine große Last. Meine Kinder hat immer gesagt, jetzt geht der Papa Käsdreck ziehen. Aber das hat auch sehr positive Aspekte. Dass wir aufmerksam werden in diesen Dingen. Dein Wille geschehe, ist auch der Spruch, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Du kannst mich an diesem Tag gebrauchen. Wir haben oft so einen Eigenwillen und suchen das Unsere und ziehen das Unsere durch und fallen damit aus dem Segen Gottes. Wir erliegen so oft dem Verführer. Der will uns seinen Willen aufzwingen. Seinen Willen aufzwingen. Die Bitte, dein Wille geschehe, ist eine klare Absage auch an den Herrn dieser Welt. Dieser böse Wille, der vernichten will, Gottes Wille ist immer Heilswille. Des Satans Wille ist immer Vernichtung. Immer Vernichtung. Ich möchte nicht diesem Willen gehorchen, ich möchte deinem Willen gehorchen. Ich unterstelle mich deiner Herrschaft. Übrigens die Frage, wie viel Macht hat eigentlich der Satan in dieser Welt? Wie viel Macht hat er? Ich möchte 3 kurze Bemerkungen dazu machen. Wie viel Macht hat der Satan? Erstens, er hat immer nur so viel Macht, wie wir ihm geben. Nicht mehr. Der Satan hat so viel Macht, wie wir ihm geben. Er kann sie sich nicht selber nehmen. Es gibt das nicht, dass jemand zum Beispiel dämonisch besessen oder irgendwas ist, ohne dass er an irgendeiner Stelle sich geöffnet hat. Unbewusste Macht des Satans und Herrschaft gibt es nicht. Es gibt vielfältige Einfallstore. Gell? Es gibt eine schiefe Ebene, wenn man sich dorthin stellt. Auf dieser Ebene, da kommt er langsam zur Macht. Das beginnt mit ganz harmlosen Dingen. Das beginnt zum Beispiel das, dass ich denke, oh, ich lese mal das Horoskop, mal sehe, was da drin steht. Das ist nichts Bös, Verderbliches und Verwerfliches, aber stellt mich an den Anfang dieser schiefen Ebene. Denn ich beginne jetzt etwas, was zum Beispiel im Alten Testament mit schwerer Strafe in Israel bedroht war, die Sterne zu befragen, Sterndeuter. Das ist zwar in der Regel Hokuspokus, Dummheit, Blödsinn, aber es ist schon eine beginnende Macht dahinter. Und man merkt es ja, das haben mir schon manches Mal Leute gesagt, wie schnell man davon abhängig wird. Wie schnell. Das beginnt mit dem schwarzen Kästle im Keller unten, wo jemand nachmacht und sagt, das hält die Erdstrahlen ab. Das beginnt mit dem, ich sag nicht, dass das fürchterliche Dinge sind, das sind alles so Einfallstore. Das beginnt mit dem, dass ich ständig Kopfschmerzen habe und dann hole ich mir einen und der sagt, ja, das Bett steht auf der Wasserader. Jetzt stellen wir das mal um. Mit diesen Dingen beginnt's. Das beginnt mit dem, dass ich irgendwo mal ein Kettele geschenkt kriege und plötzlich, wenn ich das Kettele nach dem Baden nehme, dann fühle ich mich unbeschützt. So dumm sind wir. Wisst ihr, dass unser deutscher Außenminister Genscher jahrzehntelang, ich glaube, das hat er heute noch in der Hosentasche, einen gelben Stein hat? Ja, nicht bloß der Pullover. Er hat einen gelben Stein in der Hosentasche und dieser Stein ist sein Glücksstein. Durch solche Dinge gewinnt der Satan mit seinen Kräften Macht in unserem Leben. Und dann kommt er hinein. Der Satan hat so viel Macht, wie wir ihm geben. Das ist die erste Linie. Die zweite Linie, der Satan hat nur so viel Macht, wie Gott ihm zulässt. Es ist eigentlich nicht richtig, wenn man von ihm als dem Gegenspieler Gottes spricht. Der Luther nimmt einmal ein ganz anderes Bild und sagt, der Satan ist der kläffende Hund. Der Petrus sagt es ein bisschen deutlicher, ein brüllender Löwe. Der brüllende Löwe, das flößt einem zwar Angst ein, aber wenn der Löwe brüllt, dann ist er nicht gefährlich. Dann weiß er, dass er da ist. Wenn er nicht brüllt, ist gefährlich. Weil dann schleicht er sich an. Der Satan hat nur so viel Macht, wie Gott zulässt. Das wird besonders am Hiob deutlich. Du kannst ihn antasten, aber nicht sein Leben. So weit darfst du gehen. Du kannst sogar jetzt seine Gesundheit antasten, aber nicht sein Leben. Das ist jetzt eine der für uns oft schweren Linien. Wir stehen in dieser Welt, in dem Gott dem Satan Macht zulässt und er übt sie auch an uns. Wir sind nicht gefeit vor den Anläufen des Bösen. Er übt seine Verdichtungsmacht auch an uns. Krankheit, Not, Unglück. Das ist diese Angriffe oft auch und gerade an Glaubenden. Man steht oft in der Hiob-Situation, nicht so zugespitzt wie der Hiob, aber immerhin. Wir können da als erstes wissen, Gott sagt aber nicht an sein Leben. Du darfst sie nicht vernichten. Und das Zweite, Gott nimmt diese Angriffe des Satans, wo er vernichten will, zur Auferbauung. Er funktioniert es um. Das heißt, wo der Satan vernichten will, da wirkt Gott Vertiefung. Ich bin unvergesslich, ich habe es auch schon mal erzählt, als Bub hat mich mein Vater mitgenommen zum Besuch. Das war ein Mann in Chemnat, im Nachbarort. Und er lag im Bett, vollständig gelähmt. Er konnte gerade den Kopf bewegen und, wenn ich mich richtig entsinne, glaube ich, noch eine Hand. Und ich bin damals furchtbar erschrocken, ich habe das zum ersten Mal gesehen. Und dann hat der Mann zu mir gesagt, Buh, du brauchst nicht verschrecken. Das ist mein Glück quer. Dann hat er erzählt, er hat als einer der Ersten damals ein Motorrad gehabt, auf den Filtro und ist Rennen gefahren. Und dann ist er mal in der Nacht heimgefahren nach Chemnat. Es hat ihn aus der Kurve getragen, in den Straßengraben geschleudert und von Stund an war er gelähmt. Und dann hat er gesagt, und durch das habe ich Jesus gefunden. Ich bin diesem Mann später noch oft begegnet, nicht in seinem Zimmer, sondern in Gesprächen mit Leuten, die das immer und immer wieder bezeugten, der Mann ist mir zum Segen geworden, der ist mir zum Helfer geworden. Sein Krankenzimmer, das war praktisch ein Seelsorgezimmer für die Filtern. Ich habe den Satz nie mehr vergessen. Bub, brauchst du etwas schrecken, der Unfall war mein Glück. Gott funktioniert um. Der Satan darf uns im Tiefsten nicht schaden, sondern er muss dazu beitragen, dass unser Leben immer mehr echt wird, geläutert. Und das Dritte, der Satan hat nur Macht auf Zeit. Nur Macht auf Zeit. Und wir können das schon nachlesen in der Bibel. Und er ward geworfen in den Abgrund. Das ist die eigentliche Dimension. Wie wird Jesus den Satan vernichten? Wird er da alle gläubigen Heere aller Zeiten herbeiführen? Nein. Wie heißt es? Er wird ihn vernichten mit dem Hauch seines Mundes. Und dann ist alles weg. Das sind die eigentlichen Machtverhältnisse. Er hat nur Macht auf Zeit. Allerdings, wo er seine Macht ausübt, Leute, das ist schon gewaltig. Ich bin jetzt wieder in Indien im Dschungeldorf ganz direkt mit dem konfrontiert worden. Da kam eine Frau, der hat mir schon von der ganzen Erscheinung angesehen. Das war eine Besessene. Und dann hat sie da war Markttag in diesem Dschungeldorf, wenn die bloß vor den Stand von der Einzelnen hingetreten ist und hat die angeguckt. Die haben sofort etwas ihr gegeben, dass sie weitergeht. Und da sind die Leute gekommen, die Dschungelleute, und haben ihr Geldscheine an ihren Sari geheftet und alles. Und dann plötzlich, ich war fassungslos, packt die Frau an die Haare und wirbelt die fast durch die Luft und die Frau steht und er fällt sie um und lag besinnungslos auf dem Boden. Ich habe zuerst mal, jetzt ist die Besessene ausgerastet, aber dann sind alle anderen Leute vor dieser bewusstlosen Frau niedergekniet. Jetzt hat sie den Dämon übertragen bekommen und sie wurde jetzt verehrt als Machtfrau. Wisst ihr, an was ich denkt habe? An der Toronto-Segen. Genauso, ich sage nicht, dass das dämonisch sei. Da muss man sich noch ausführlich beschäftigen. Aber das ist kein besonderes Zeichen der Fülle des Geistes, wenn jemand nach hinten umfällt. Sondern das ist genauso dämonische Kraft, Kraftübertragung. Ich habe nur unseren Sing gefragt und er hat gesagt, das kommt öfters vor. Und jetzt wird diese Frau in ihren Dörfern, wird die verehrt in den nächsten Wochen. Die steht jetzt wochenlang unter dieser Trance. Die hat ausgesorgt für ihr Leben. Der Satan hat Macht. Und glaubet ja nicht, dass die Zauber, dort ist diese Macht noch sehr viel unmittelbarer spürbar. Die können Dinge tun, da bleibt uns der Atem stehen. Bis hin zu genauen, direkten Heilungen, die sich im Augenblick vollziehen. Und deshalb ist es das völlig andere Umfeld. Dort ist es auch die Macht des Geistes Gottes da. Da steht Macht gegen Macht. Das ist bei uns, wäre das unvorstellbar, was würde bei uns für Auflauf passieren, was bei uns, ich sage das mal so, in Indien alltäglich ist, wenn die Versammlungen, die Gottesdienste in den Dörfern vorbei sind, dann kommen die Kranken. Und er bittet sie, leg mir die Hände auf, sprich den Namen Jesus über mir. Und ich habe das schon mehrere Male auch auf dieser Reise erlebt, Gott greift im Augenblick ganz direkt ein. Ganz direkt. sichtbar. Da steht Macht gegen Macht. Wo der Satan seine Macht in solchen äußeren Taten dokumentiert, da tritt Jesus dagegen an. Bei uns ist die Auseinandersetzung viel, viel gefährlicher. Weil der Satan das im Verborgenen tut. Im Verborgenen. Er besetzt Menschen heimlich. Sie wissen's, dass sie auf diesem Weg sind. Bei uns in der Bundesrepublik, ich habe das kürzlich mal die Zahl ja gesagt, sind es mehr als 20.000 Leute, die beim Finanzamt ihren Beruf mit Wahrsager angeben. Mehr als 20.000 Leute. In unserer schwäbischen Hauptstadt Stuttgart. Da gibt es mehr als 11 praktizierende Satanskirchen. Das wird öffentlich gar nicht so bekannt. Der Satan übt eine große Macht aus. Aber nur auf Zeit. Es wird zu Ende sein mit einem Schlag. Wir Christen haben keinerlei Grund, uns vor dem Satan zu fürchten. Wer sich Jesus unterstellt, an dem hat der Satan keine Besitzmacht. Er hat Versuchungsmacht und die wird der Herr umändern, aber er hat keine Besitzmacht. Er ist der Herr dieser Welt, so nennt ihn Jesus. Der Herr dieser Welt, weil jeder Sünder räumt ihm ja praktisch Macht ein. Und da kann er sie ausüben. Aber jeder, der sich Jesus unterstellt, ist dieser Macht entnommen. Er ist Herr dieser Welt, aber was er letztlich will, kann er nicht. Er will zerstören und kaputt machen. Wo er zerstören will, schafft Gott Vollendung. Er benutzt auch, so sagt es der Luther mal, den Satan. Der Wille Gottes ist dem Willen des Satans weit überlegen. Weit überlegen. Der Satan kommt nicht zum Ziel, sondern Gott kommt zum Ziel. Ich nehme mal zwei ganz konkrete Beispiele. Ich denke, dass hinter dem, was im Dritten Reich in unserem Land geschehen ist, viel Satansmacht stand. Viel. Dass viele, die dort an entscheidender Führungsposition saßen, ich denke sogar einschließlich um Hitler, waren besessene Leute. Und dort hat der Satan sein wichtigstes Ziel eigentlich verfolgt, nämlich die Ausrottung, die endgültige Ausrottung des Volkes Gottes, Israels. Das ist ein ungeheures Geschehen, da wird die Macht des Satans deutlich, die Macht. Aber er konnte sein Ziel nicht erreichen. Der letzte vollends entscheidende Anstoß, damit es jetzt wieder einen Staat Israel im Land Israel gibt, war das Dritte Reich. Selbst in diesem Grauenvollen musste der Satan letztlich Gottes Heilsvollendung an Israel mitwirken. Mitwirken. Oder jetzt zum Beispiel am Golfkrieg, wo sich diese Koalition wieder abzeichnet gegen Israel. Jetzt, was der Satan will, vernichten. Und er muss dazu beitragen, zu den Wehen, damit das Neue geboren wird. Dazu muss er beitragen. Er muss im tiefsten Gottes Werk tun. Wisst ihr, wir können, jetzt nochmal persönlich gesagt, wir können ganz arg geborgen sein und getröstet selbst dort, wo uns der Satan angreift. Und wir sind seine Ziele. Wir sind seine Ziele. Selbst dort wirkt der Herr draus Gutes, weiterwachsendes Heil. Nächste Frage in diesem Umkreis. Ist eigentlich unser menschlicher Wille frei? Da bilden wir uns ja viel drauf ein. Der Mensch hat einen freien Willen. Der Paulus gibt uns eine erste ganz wichtige Linie vor, dass er sagt, das Gute wollen, das wollte ich wohl, aber vollbringen konnte ich es nicht. Der menschliche Wille ist zunächst einmal in seinem Entschließen schon frei, aber ob er es tun kann, ist eine ganz andere Frage. Eine ganz andere Frage. Ich will, aber ich kann nicht. Was nützt mir mal dieser Wille? Was nützt er dann? Im Übrigen würde ich sagen, so frei, wie wir uns vorkommen, sind wir gar nicht. Wir unterliegen langen Linien der Vererbung. Meine Frau sagt manchmal, Mensch, wenn ich die angucke, dann meine ich, sehe deinen Vater. Wir unterliegen langen Linien der Vererbung. Und was wir so für unsere freie Entscheidung halten, das ist oft angelegt in unserem Erbgut. Wir haben tiefe Prägungen durch die Erziehung, durch die Umwelt. Der freie Wille, wenn ich vorm Schrank stehe und denke jetzt, ja, welches Hemd ziehe ich denn jetzt an? Ich komme irgendwie immer auf blau. Was ist das so? Was ich da für frühkindliche Erfahrungen habe, muss ich sagen, ist blau meine Lieblingsfarbe. Wenn mir jemand ein grünes Hemd schenken würde, dann würde ich das sauer von da nach Stuttgart. Und der hätte es nie anziehen. Ich kann grün nicht leiden, ich weiß aber nicht wieso. Absolut nicht. Ich kann es leiden in der Natur, Gras habe ich gern und Blätter, aber an mir kann ich das nie sehen. Bin ich jetzt da frei oder bin ich nicht frei? Ich entdecke immer mehr, je mehr man sich selber betrachtet, wie viel eigentlich in meinem Leben schon vorgeprägt ist. Wie viel? Und die entscheidende biblische Linie, wir sind, wer Sünde tut, der ist der Sünde nicht Sklave. Wir sind in Fragen des Heils absolut nicht frei. Wir haben keinen freien Willen. Wir können nicht frei entscheiden, ich möchte mich jetzt bekehren oder ich möchte es nicht. Sondern wir sind Sklaven des Bösen, verkauft unter die Sünde. Kein Mensch hat einen freien Willen und kann sagen, ich will jetzt Christ werden. Sondern da bedarf es des Handelns des Geistes Gottes. Wir können erst dort entscheiden, wo wir befreit werden. Wisst ihr, das ist ganz arg Wichtige. Der Glaube kommt jetzt woher? Aus der Predigt. Wörtlich steht hier, aus dem Hören des Wortes Jesu. Wo wir zusammen sind als christliche Gemeinde und das Wort Gottes gesagt wird, da geschieht dieser Freiraum, diese Befreiung. Und jetzt kann ein Mensch tatsächlich entscheiden, aber erst unter dem Wort Gottes, nirgendwo sonst. Wie oft höre ich, dass Leute sagen, ich suche mir meinen Herrgott in der Natur. Da findet er nicht. In der Natur kommt auch niemand zum Glauben. Sondern der Glaube wird dort möglich, dort kann ich diese Entscheidung aussprechen, dann kann ich sie aber auch unter dem Wort Gottes. Das ist der ganz große Wert, wo das Wort gepredigt wird, wo das Wort ausgesprochen wird, wo das Wort Gottes redet. Da kann ein Mensch entscheiden, vorher kann er es nicht. Darf ich es einmal bilddeutlich machen? Es gab bis 1955, da gab es ja noch viele, viele deutsche Kriegsgefangene in Russland. Erst als 1955 der Adenauer nach Moskau gefahren ist und zum ersten Mal ein Abkommen mit denen getroffen hat, durften die ja dann heimkehren. Wenn vor 1955 durch diese Lagerkommission gegangen wären, hätten die deutschen Gefangenen gefragt, willst du frei werden? Hätten sie wahrscheinlich alle gesagt, natürlich möchte ich mir frei werden. Das wäre aber eine rein theoretische Frage gewesen. Sie konnten ja gar nicht. Als aber nach dem Adenauer-Besuch tatsächlich durch die Lager Kommissionen gingen und jetzt jeder einzelne deutsche Kriegsgefangene vorgeladen wurde und es wurde ihm die Frage gestellt, da war es eine echte Frage. Jetzt konnte er entscheiden, weil jetzt war er ja vertraglich freigekauft. Es sind übrigens damals ca. 15% gesagt, nein, wir wollen da bleiben. Die haben in dieser Zeit, da war es ja nämlich so hart, dass sie direkt in die Lager waren, sie waren da als Arbeiter eingesetzt und so, da haben die sich zum Beispiel russische Frauen genommen oder eigene kleine Betrieb aufgebaut gehabt, der deutsche Stüchtig, egal wo er ist. Bereits gewusst, dass daheim alles kaputt war, dass die Familie tot war, und sie haben gesagt, nein, wir bleiben lieber da. Das ist die Situation, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Da kann man echt entscheiden. Ich möchte Jesus nachfolgen oder ich möchte nicht. Im Übrigen gilt dabei, wo ich das Ziehen und Werben des Geistes Gottes merke und ich sage nicht ja, ist das Nein. Ist klar. Keine Entscheidung ist eine Gegenentscheidung. Ich würde deshalb nicht sagen, es geht um die Alternative freier Wille oder unfreier Wille, sondern das Entscheidende ist der befreite Wille. Jesus befreit unseren Willen und wir können ja sagen. Ist ja deshalb ist so ungeheuer wichtig, dass wir in unsere Gruppen und Kreise, in unsere Hauskreise, in unsere Gottesdienste, in unsere Veranstaltungen zu unseren Evangelisationen Menschen einladen und mitnehmen. Weil daheim vom Fernseher werden sie nicht gläubig. Wie ist nicht beim Wort zum Sonntag? Sondern der Glaube kann nur entstehen und wachsen, wenn sie unter dem verkündigten Wort sind. Nur dann. Und wir versperren unseren Leuten, die, mit denen wir bekannt sind und Umgang haben, diese Entscheidung, wenn wir sie nicht in diese Atmosphäre, in diesen Raum der Verkündigung bringen. Das ist ganz arg wichtig. Dritter Punkt in diesem Zusammenhang, dein Wille geschehe, der Gehorsam gegen Gottes Willen. Der Gehorsam gegen Gottes Willen. Das ist ein ganz großes Vorrecht, wir kennen den Willen Gottes. Und zwar kennen wir ihn auch in seinen Ausprägungen für uns. Das ist der ungeheure Wert der 10 Gebote. Die 10 Gebote zeigen uns, was Gott will, wie wir leben sollen. Diese Gebote sind ja keine Zwangsanordnungen. Darf ich es in dem Beispiel sagen, Gott sitzt im Himmel und schaut auf die Erde und sieht, die Menschen, die sind alle böse. Jetzt ersinne ich mir 10 Regeln. Und die gebe ich ihnen. Und wer die nicht hält, der kommt dran. So nicht. Sondern Gott saß im Himmel und sah uns Menschen und sah, dass wir in unser Unglück rennen. Und jetzt hat er gesagt, ich gebe ihnen 10 Leitlinien. Und wo sie nach diesen Linien leben, da glückt ihr Leben. Ein Leben, das glückt. Das steht immer wieder im Alten Testament bei den Geboten dabei. Wer diese meine Gebote hält, der wird Leben. Und jetzt geht's noch gar nicht ums ewige Leben, sondern auf dieser Welt leben können. Die Gebote Gottes ermöglichen Leben in dieser Welt. Das zunächst einmal. Das müssen wir heute wieder sehr deutlich sagen. Sehr deutlich. Die Gebote Gottes ermöglichen Leben. Ist ja klar, beim 5. Gebot ist das sofort einsichtig. Du sollst nicht töten. Da wird das Leben geschützt. Wenn alle Menschen auf dieser Erde, die es gibt, nur dieses eine Gebot einhalten würden, was wäre noch überflüssig? Krieg, was noch? Da bräuchten wir keine Soldaten, keine Waffen, nichts mehr. Wenn nur dieses eine einzige Gebot eingehalten werden würde. Ein Experte hat einmal ausgerechnet, dann könnte die deutsche Regierung jedem Staatsbürger alle 10 Jahre 100.000 Mark bar auf die Hand zahlen. Das wäre was. Gell? Die höchsten Staatsausgaben fast in jedem Land der Erde sind die Verteidigung, so nennen sie es ja kaschierend, die Verteidigungsausgaben. Riesensummen, riesige Summen. Wer diese meine Gebote hält, der wird leben. Dass mir das heute auch wieder unsere jungen Leute sagen. Die Gebote Gottes sind keine Zwangsmaßnahmen, die dir eine Zwangsjacke irgendwie umlegen, damit du ja gehorsam bist, sondern die Gebote Gottes wollen dein Leben schützen. Das gilt für das 6. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Das ist doch keine Zwangsmaßnahme Gottes, sondern da schützt Gott Ehe und Liebe und Geschlechtlichkeit. Natürlich gilt der Satz völlig unbesehen. Wer in seiner Ehe in Liebe und Treue lebt, muss keine Angst vor Aids haben. Ist ja klar. Ich lasse mal jetzt das, was durch die Blutkonserven noch geschehen kann, lasse mal da außen vor. Aber das ist doch wirklich so. Ist doch wirklich so. Eheliche Treue und Liebe ist ein ganz großes Glück und ein Schutz für unser Leben. Und es ist doch genauso deutlich von der biblischen Linie her, vom 1., 2. Kapitel der Bibel her, wo Gott sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und dann werden die zwei eine Person sein. Da ist dann auch die körperliche Gemeinschaft gemeint. Die Bibel kennt keine vorehelichen Beziehungen als lobenswert, sondern sie verurteilt sie. So klar die Linie. Ich mache das immer wieder am Beispiel klar, gerade auch bei den Konfirmanden. Autofahren ist eine ungeheuer gefährliche Sache. Wenn ich da rein sitze in die Karre und drehe den Zündschlüssel um, da löse ich eine Kette von Explosionen aus. Da explodiert ein Luftgas-Benzin-Gemisch, und zwar mit großer Wucht. Ich habe mal im Pfarrgarten in Holzgerlingen Laub zusammengerecht im Herbst. Dann habe ich es erzündet. Dann hat es nicht recht brennt. Dann habe ich in meinem Jugendlichen gelernt, da schießt schon ein bisschen Benzin drauf. Da bin ich gerade noch weggekommen. Das ist eine große Kraft. Diese Kraft ist aber nützlich, weil sie im Schutzraummotor geschieht. Da ist sie nützlich. Wo sie außerhalb sich entfaltet, bringt sie schwere Verletzungen hervor. Genau das ist das Bild für Geschlechtlichkeit. Die Gabe der Geschlechtlichkeit, unsere Sexualität, ist eine ganz große Kraft. Und sie ist aufbauend, nützlich, förderlich, zusammenbringend im Schutz- und Entfaltungsraum Ehe. Aber außerhalb verletzt sie. Tief, ganz tief. 90% aller Ehescheidungen, die wir heute haben, haben ihren Grund nicht in diesen beiden, in dieser Ehe, sondern in Dingen, die außerhalb dieser Ehe liegen, in vorehelichen Erfahrungen. Dort liegt der Hauptgrund. Ich sage das sehr bewusst aus vielen seelsorgerlichen Gesprächen. Wir sind heute weithin eine liebesunfähige, kaputte Gesellschaft geworden unter diesem Vorzeichen der sogenannten freien Entfaltung der Sexualität. Die verwundet ungeheuer viele Menschen. Ich kann immer wieder bloß, ich muss fast heulen, wenn ich das höre. Mein Ältester jetzt erzählt in der Schule, es sind jetzt die Buben und Mädchen, die sind 16. Was da schon abläuft, was da abläuft und was da selbstverständlich ist. Bevor die überhaupt jemals die Möglichkeit hatten, dass sich die Gabe der Geschlechtlichkeit gabengemäß entfaltet, sind sie schon zerrüttet und kaputt. Und das andere hat mich ganz arg gefreut. Wir reden da im Konfirmandunterricht sehr offen drüber, in der Regel auf der Freizeit. Und da war eine frühere Konfirmandin von mir und jetzt hat sie einen Freund, ich glaube 19 und so. Und da sagt die Mutter mal zu ihr, das sehe ich jetzt nicht so gern, ihr seid auch so oft zusammen, hat sie zu ihr gesagt, du musst überhaupt keine Angst haben. Wir beide haben im Konfirmandenunterricht die 7 Regeln gehört, die der Pfarrer Grimmer aufgestellt hat und nach denen halten wir uns. Und dann war die Mutter befriedigt. Junge Leute sind sehr dankbar, wenn man ihnen klare Linien gibt. Sehr dankbar. Die Gebote Gottes schützen unser Leben zunächst einmal und lassen menschliches Leben gelingen. Jetzt meine die 10 Gebote. Und jetzt nur ein zweites, wer mit den Geboten lebt, den führen sie zum Christus. Die Gebote Gottes sind Wegleiter auf den Christus hin. Christus ist des Gesetzes Erfüllung. Das griechische Wort heißt eigentlich Telos, Ziel. Wer nach den Geboten lebt, der wird sehr bald auf Jesus treffen, nämlich an dem Punkt, wo er sagt, ich möchte nach den Geboten leben, ich versage aber immer wieder. Ich brauche einen, der mir hilft, und da ist der Retter da. Deshalb führen die Gebote zu Jesus. Der große Unterschied zwischen dem alttestamentlichen Bund und jetzt dem neutestamentlichen Bund. Im alttestamentlichen Bund war es so, der Wille Gottes war klar. Die Gebote waren Israel gegeben und Israel sollte nun diesen Willen tun. Aber ihr Herz war böse. Immer wieder böse. Das böse Herz und der gute Gotteswille, das konnte nicht gelingen. Und im neuen Bund ist das neue Herz und der gute Gotteswille. Das kann gelingen. Das kann gelingen. Das ist ein großer Unterschied, ob ich als Knecht zähneknirschend den Willen meines Herrn tue, weil ich weiß, sonst kriege ich Hieb und kriege Straf. Und sofort, wenn er nicht mehr nachguckt, na du, schnell mein Eiges. Oder ob ich als Kind gern und aus Liebe den Willen meiner Eltern tue. Das ist ein großer Unterschied. Das ist der Unterschied, wenn ich, jetzt ist es nicht mehr so, aber früher war es öfter so, ich gucke da ins Kinderzimmer und da kriege ich richtig roter Kopf und sage zu meinen 3, Mensch, wenn in einer halben Stunde das Zimmer nicht picobello ist, na, und dann spurtet sie. Und dann räumt sie. Und so nach einer halben Stunde, also picobello, aber immerhin, man kann wieder durchgehen. Und dann kommt ein ganz anderer Tag, da kommt der Kleinste, der Thomas, kommt zu mir ins Zimmer und sagt, Papa, komm mal. Dann nimmt er mir an der Hand, ganz geheimnisvoll, und er führt mir ins Kinderzimmer. Da sitzt wirklich Picobello auf, hat er sich Mordsmühe gegeben und ist tadellos aufgeräumt und dann strahlt er mich an. Das hat er jetzt nicht gemacht, damit er keins hinter den Löffel kriegt, sondern das hat er gemacht, damit ich mich freue. Dass er dann nachher sagt, Papa, kriege ich 5 Mark, das ist die menschliche Natur. Das ist unser Verhältnis als Christen zu den Geboten. Wir tun sie nicht gezwungenermaßen, sondern wir tun sie gern, damit sich unser Herr freut. Jesus zuliebe. Und haben noch den Nebeneffekt, dass es uns auch nützt. Das ist das Großartige. Ich tu's Jesus zuliebe, dass Jesus sich über mich freut. Und ich tu's gern. Dazu ist natürlich ganz arg wichtig, dass ich den Willen des Herrn kenne. Das ist unser großes Vorrecht. Wenn ich heute Abend heimkäme, ich habe das Beispiel auch schon mal gebraucht, und wird meiner Wildrut einen Strauß Nelke bringen. Na, der hat sie da sitzen und denken, irgendwas hat er heute Abend, will der jetzt echt noch Streit mit mir? Ich bin ja völlig unschuldig, ich bringe Blumen. Ah, besser kann man es ja nicht machen. Nein, ich weiß ganz genau, meine Frau kann keine Nelken leiden. Absolut nicht. Wenn ich sie reizen will, dann schenke ich eine Nelke. Ihre Lieblingsblumen sind gelbe Rosen. Wenn ich die bringe, dann weiß ich sofort, da bin ich gut angesehen. Ich werde mich hüten, ihr Nelken zu bringen. Es ist wichtig, dass ich den Willen, den Geschmack, das Wollen des anderen kenne. Wir kennen Gottes Willen. Und wir können wirklich ihm zuliebe leben. 2 Fragen in diesem Zusammenhang. Gelten die alttestamentlichen Gebote auch für die neutestamentliche Gemeinde? Schon wichtige Frage. Da gibt es eine ganze Kirche, die 7-Tages-Adventisten, die sagen, also ihr seid nicht mehr so ganz echt, ihr feiert da den Sonntag, im Gesetz steht eindeutig und klar, du sollst den Sabbattag heiligen. Das ist der Samstag. Ihr seid Gottes Wort ungehorsam. Ihr übertretet Gottes Gebot. Wie ist das? Wir können dazu Folgendes sagen. Erstens, alle Gebote, die im Neuen Testament wiederholt werden, sind für die neutestamentliche Gemeinde verbindlich. Schon klar. Jetzt kommt die Überraschung. Von den 10 Geboten werden 9 im Neuen Testament wiederholt und 1 nicht mehr. Welches? Welches Gebot gilt für die neutestamentliche Gemeinde so nicht mehr? Du sollst den Sabbattag heiligen. Das wird ausdrücklich nicht mehr wiederholt. Da gibt es 2 Streitgespräche, wo die Juden Anstoß nehmen, weil die Jünger Ehren raufen am Sabbat und so. Und der Jesus sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Er lässt es der neutestamentlichen Gemeinde frei. Der Paulus sagt, einer hält diesen Tag, der andere hält jenen Tag, jeder sei seiner Meinung gewiss. Es ist ein Geschenk Gottes, dass er in der christlichen Gemeinde diese Übereinstimmung gewirkt hat, dass wir den Sonntag als unseren Feiertag nehmen. Aber ein Gebot steht nicht mehr dahinter. Sondern es ist der Ruhetag der Gemeinde und da nimmt sie bewusst den Tag der Auferstehung Jesu, der Sonntag. Aber wir stehen nicht mehr unter einem Gebot. Wir können uns bei der Sonntagsheiligung nicht auf die 10 Gebote berufen, sondern wir müssen zurückgehen bis zur Schöpfungsgeschichte, wo Gott einen Ruhetag setzt. Das entkrampft viel. Also alle Gebote, die im Neuen Testament wiederholt werden, die sind für die christliche Gemeinde verbindlich. Die sind Jesu und Gottes Wille, die tun wir ihm zuliebe und die schützen unser Leben. 2. Satz. alle Gebote, die das Land Israel betreffen, die gelten für uns nicht. Wir sind nicht im Land Israel. Da gehören viele schöne und gute Gebote dazu. Zum Beispiel das Gebot, dass man den Acker nicht völlig abernten soll, sondern den Armen lassen. Da ist das ganze Landrecht fällt darunter. Alle Gebote, die das Volk Israel betreffen, sind für uns nicht verbindlich. Wir sind keine Juden. Da gehört zum Beispiel das Gebot der Beschneidung dazu, ganz wichtiges. Das Gebot zum Beispiel, haben wir auch schon mal kurz hier angesprochen, du sollst dir das Haupthaar nicht rundherum abscheren. Jeder Jude trägt einen Bart, gell? Sonst müssten wir alle euch fragen, die ihr sagt, ihr sitzt da und ihr wollt Christus sein, warum rasiert ihr euch eigentlich? Ihr übertretet glatt Gottes Gebot. Nein, nein, alle Gebote, die dem Volk Israel betreffen, sind für uns nicht verbindlich. Und das Dritte, alle Gebote, die den Tempel betreffen, sind für uns nicht verbindlich. Wir haben keinen Tempel. Da gehören jetzt die ganzen Reinigungsgebote und auch viele, viele Speisegebote und alles dazu. Viele seelsorgerliche Gespräche erübrigen sich, wenn man die Bibel kennt. Darf ich das mal so lapidar sagen? Viele Gespräche erübrigen sich. Weil für die allermeisten entscheidenden Knotenpunkte des Lebens ist uns Gottes guter Wille in der Bibel gegeben. Wir haben ihn. Da plagt sich ein Mädle nächtelang ab, ja soll ich jetzt mit meinem Freund voll ganz ernst machen und sagen, ja, ich verlobe mich mit dir, ich will dich heiraten, obwohl er ungläubig ist. Soll ich jetzt oder soll ich nicht? Und dann kommt sie und fragt, ja, soll ich nicht? Und dann sage ich, das ist doch keine Frage, die du mir stellen kannst, guck doch in Schrift. Ziehet nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Der Gotteswille ist hier klar. Ist klar. Da muss ich überhaupt nicht fragen. Viele Fragen nach dem Willen Gottes erübrigen sich, wenn ich das biblische Wort ernst nehme. Heute ruft mir jemand an und sagt, der Pfarrer, ich muss Sie was fragen. Mein Sohn hat gebeten, ob ihr Bürgschaft übernimmt für ihn. Dann habe ich gesagt, das müsst ihr nicht mich fragen. Jesus sagt in der Bergpredigt, leihet gern. Ist ja klar. Wenn es nach ihren Kräften, ihrem Vermögen nicht unvernünftig ist, übernehmen sie die Bürgschaft. Ist ja klar. Da muss man gar nicht groß seelsorgerlich schwätzen. Viele Fragen erübrigen sich nach dem Willen Gottes, wenn ich die Schrift kenne. Ist klar, da schreibt mir ein Bruder, bei uns kommt in EC, zwei junge Leute, die leben so miteinander zusammen. Und jetzt gibt es unter uns zwei Meinungen. Die eine sagt, hat der EC, ist doch, wir wollen doch missionarisch sein, also dürfen die auch mit dabei sein. Und die andere sagt, nein, in dem Fall muss man sagen, kommet nehmen. Ich habe dem Bruder geschrieben, ja, was schreiben Sie das mir? Sie müssen Matthäus 18 lesen, ab Vers 14. So ein Bruder sündigt, so rede mit ihm unter vier Augen. Das ist doch jetzt der Weg. Sie, die Frage umtreibt, redet sie mit denen beide. Ich habe ihm noch gleich empfohlen, geben Sie ihnen ein Büchle vom Weißen Kreuz, voreheliche Beziehungen, Fragezeichen. Und wenn Sie in diesem Gespräch feststellen, die sind hartnäckig, die sehen das als Recht an, die möchten das so und die verfechten das als ihr Richtiges. Dann geht er weiter vor nach Matthäus 18, dann nehmen wir zwei, drei Verantwortliche noch mit und redet im größeren Kreis. Und erst dann wollen sie dann nicht hören, dann sagen wir zu ihnen, eine Mitgliedschaft bei uns nicht möglich. Das ist der Weg. Muss man gar nicht groß sich den Kopf zerbrechen. Ich habe manchmal bei vielen Gesprächen den Eindruck, das ist wie bei dieser Wir hatten noch früher gesagt, die Frauen, wo da die Körper auf dem Buckel ketten und haben verkauft da in den Dörfer. Bitte? Die Marktfrauen. Da beobachtet jemand so eine Marktfrau, sie kommt an eine Wegkreuzung, da gehen 4 Wege ab. Und sie nimmt ihren Stock und schmeißt ihn in die Luft. Dann guckt sie, dann nimmt sie den Stock nochmal und schmeißt ihn nochmal in die Luft. Guckt wieder, dann nimmt sie zum dritten Mal, dann guckt sie und dann geht sie entschlossen in die Richtung. Und dann fragt er sie und sagt, was haben Sie jetzt gerade gemacht? Dann hat sie gesagt, alle die Wege, die führen in ein Dorf. Ich habe jetzt nicht gewusst, in welchem Dorf ich die beste Geschäft mache. Deswegen habe ich meinen Stock entscheiden lassen. Ich habe ihn aufgeschmissen und was die geenden hat, zeigt, da gehe ich jetzt nach. Dann hat sie gesagt, das verstehe ich, aber warum haben Sie denn das dreimal aufgeschmissen? Und dann sagt sie, ich habe so lange geschmissen, bis er gefallen ist, wie ich will. Das ist bei vielen seelsorgerlichen Gesprächen, habe ich immer den Eindruck, da sucht man sich so lang jemand, bis man einen gefunden hat, der sagt, gerade so, wie du sagst, ist recht. Gerade so. Und wenn einer sagt, also das sagt die Bibel eine andere Linie, dann bedankt man sich und dann geht man zum nächsten, bis man den hat, der sagt, gerade so, wie du es meinst, ist recht. Der Wille Gottes ist verbindlich für uns. Das heißt, es kann nie etwas der Wille Gottes sein, was wider das biblische Wort steht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wie erkenne ich diesen Willen Gottes jetzt persönlich für mich? Das ist eine Frage, die viele Christen umtreibt. Wie erkenne ich diesen Willen Gottes ganz persönlich? Ich würde sagen, es gibt hier 4 Linien. Das erste, wer Kind Gottes ist, der hat auch einen vom Geist Gottes geleiteten Verstand. Du musst nicht in allem gleich fragen, sondern handle vernünftig, was dir deine Vernunft eingibt. Das ist was Wichtiges. Weil mir kann niemand sagen, ich habe erkannt, das ist der Wille Gottes. Hat einmal ein Mädchen zu mir gesagt, ich soll Floristin werden. Ist gut, wenn sie das so direkt weiß, bloß war sie allergisch gegen Blumen. Also dann halte ich das schon für ein bisschen gesponnen. Ich weiß nicht, welcher Geist ihr das eingegeben hat, sie soll Floristin werden. Sondern da handelt man zunächst einmal vernünftig. Wenn man Blumen anlangt und kriegt einen Ausschlag, dann kann man nicht Floristin werden. Außer der Herr tut ein Wunder. Das hat er da nicht gemacht. Also lasst uns vernünftig handeln. Das ist zunächst einmal die Linie. Wenn es Fragen sind, die mich ganz persönlich nicht zur Ruhe kommen lassen, dann erkenne ich den Willen Gottes durchs Gebet. Das heißt, ich bete intensiv dafür. Der Herr wird antworten. Ich darf den Willen Gottes für mich persönlich erbitten, erbeten. Und ich erkenne dann dran, wenn ich ruhig werde drüber. Auch für Kinder Gottes ist es ein wichtiges Erkennungszeichen, dass sie im Frieden sind. Ich sage es mal ganz einfach, wenn sie schlafen können. Schlaf ist ein Gottesgeschenk. Heißt im Psalm, ich liege und schlafe ganz im Frieden. Ich muss schön aufschlagen, das haben wir kürzlich in der Bibelstunde gehört. Das war herrlich. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt heißt es, ich lege mich hin und schlafe ein. Geld ist eine Kunst. Wer von uns kann das? Ich lege mich hin und schlafe ein. In der Regel geht es bei mir so, ich lege mich hin und dann dreht sich's da oben eine Weile. Und dann geht mir vieles durch den Kopf und nachher ist Viertelschlag und ein Halb und ein Dreiviertel. Und dann denke ich, heute schlafst du wieder gar nicht ein, dann bin ich mal weg. Aber das ist ein Geschenk. Ich lege mich hin und schlafe ein. Das ist ein gutes Gewissen. Das zeigt auch die Geborgenheit im Herrn an. Im Übrigen, das wird mir in den Psalmen immer wieder deutlich, des Nachts deine Wahrheit bedenken, dass die Nachtstunden sind die Stunden, wo man besonders scharf denken und überlegen kann oft. Ich treffe manche Entscheidungen, da sage ich, da muss ich erst mal drüber schlafen. Und wisst ihr, welche Stunde für mich die wichtigste ist? Ist keine Stunde, sondern das sind ein paar Minuten, wenn ich morgens aufwache. Und die paar Minuten, bis ich dann aufstehe, wenn ich dort ruhig bin über Entscheidung, dann weiß ich in der Regel, die hält. Aber wenn ich da umtrieben bin, da ist mir irgendwie, bin ich ganz klarsichtig, so am frühen Morgen. Also beten und zur Ruhe finden. Ich meine jetzt auch die äußere Ruhe. Ich erkenne den Willen Gottes für mich persönlich, das ist ein zweites ganz wichtiges Kriterium, wenn auch die Brüder und Schwestern zustimmen. Wir sind Glieder am Leib. Und da kann nicht jeder Finger was anders tun, sondern die müsst ihr zusammen schaffen. Und wenn ich sage, das ist für mich der Wille Gottes und alle in meinem Jugendkreis sagen, das kann nicht sein, dann muss es schon sehr nachdenklich werden. Das ist sehr selten, dass ein Einzelner eine Willenserkenntnis Gottes hat, die der Gemeinde widerspricht. Das ist selten und ist auch schwer. Durchzuhalten. Sondern wenn wir in Fragen sind, was will Gott hier in meinem Leben persönlich, dass ich mich dem Urteil und der Mitprüfung der Brüder und Schwestern stelle. Dazu sind sie da, da gehören wir hinein in die Gemeinschaft miteinander. Und der dritte Satz, den sage ich jetzt ein bisschen zitternd, das ist ein Satz von meinem Vater. Der hat mir aber schon ganz arg viel geholfen. Er hat gesagt, der Wille Gottes ist oft der, der deinem Willen grad entgegen ist. Es gibt so ein Stundenlied, geht's der Natur entgegen, so ist gerad und fein. Ich denke, dass das ein gutes Kriterium ist, wenn der Wille Gottes immer schnell mit dem übereinstimmt, was ich will. Das ist gefährliches Gebiet. Sondern Gottes Wille tut unserer Natur weh. Tut ihr weh? Wichtigstes in diesem ganzen Zusammenhang, dein Wille geschehe. Dass ich persönlich, jeder von uns, in seiner Jesus-Verbindung das zu seiner persönlichen Bitte macht. Weil Gottes Wille, der Luther sagt in der Erklärung zu den Vaterunser-Bitten ganz lapidar, Gottes Wille geschieht auch ohne uns. Wir bitten aber mit dieser Bitte, dass er auch bei uns und durch uns geschehe. Dass wir wirklich hineinfinden, hineinleben und uns hineinbeten in das, was Gott für uns und mit uns will. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist der Fleisch-Mensch gewordene Heilswille des Vaters. Und du hast uns jetzt das zugesagt. Wer dir vertraut, dem gibst du deine Gegenwart. Dein Geist gestaltet uns. Und du gibst uns dieses neue Wollen. Diese neue Liebe. Du verwandelst und veränderst uns und lässt uns zuwachsen auf dich. Danke. Wir loben dich darüber. Wir staunen darüber. Wir erschrecken aber auch, wie viel Eigenwille immer wieder vorbricht. Wie versuchlich wir sind. Wie trotzig wir oft sind. Wir bitten dich, werd nicht müde mit uns. Benütze auch diese Abende, wo wir zusammen sind, dass wir weiter wachsen im Glauben, tiefer eingründen in die Liebe und brennender werden in der Hoffnung. Amen.